OneFM, der Football-Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich finde es fantastisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Folge.
Coffee Break!
Im Vergleich zur letzten Folge verbringe ich diese Kaffeepause alleine mit meinem Aufschrieb, der aber dann im Nachhinein doch etwas unnötig geworden ist. Ich hatte da ein richtig tolles Konzept, wie ich diese Folge angehen möchte. Der Spieltag und die Ergebnisse haben mir da aber einen knallharten Strich durch die Rechnung gemacht. Und irgendwie lässt sich das jetzt gar nicht mehr so umsetzen. Das war so verrückt und so irre. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Also werfe ich jetzt einfach alle Pläne über Bord und lass mich treiben. Schön, dass du mit mir die Kaffeepause verbringst. Ich weiß auch gar nicht genau, wo ich anfangen möchte. Ich werde den ganzen Spieltag jetzt so ein bisschen Revue passieren lassen. Gar nicht mal, was die Statistiken angeht, sondern eher so, was alles so generell los war. Außerdem schauen wir gemeinsam auf das Thursday Night Game. Die Tampa Bay Buccaneers sind bei den Buffalo Bills zu Besuch. Und ganz zum Schluss gebe ich noch bekannt, wer denn bei unserem Gewinnspiel die Nase vorn hatte, beziehungsweise welches Los ich gezogen habe und wer sich über diese super schicke Football-Lampe freuen darf. Also ich denke, da haben wir wieder einiges vor uns. Anfangen möchte ich mit der NFC North, die mich so ein bisschen verzweifeln lässt, muss ich zugeben. Denn was da in der Division los ist, das ist ja einfach auch nicht mehr normal. Vor dem Spieltag hätte ich gesagt, na klar, die Lions, die haben eine gute Chance auf den Sieg und auch die Packers sind jetzt nicht chancenlos in die Partie gegangen, während, naja, die Bears und auch die Vikings hätte ich schon so zumindest ein kleines bisschen abgeschrieben. Ganz kann man natürlich niemand abschreiben und es ist natürlich genau andersrum gekommen. Die Lions haben keinen Stich gemacht gegen die Ravens. Die Packers sahen gegen die Denver Broncos auch alles andere als gut aus. Während die Bears aussahen wie ein richtiges Football-Team und die Raiders alt aussehen haben lassen. Und auch die Minnesota Vikings haben mit den 49ers, wenn man ehrlich ist, kurzen Prozess gemacht. Also beides hätte ich jetzt so nicht ganz erwartet. Gut, in der 1-5-Vorschau habe ich schon gesagt, die Vikings haben vielleicht eine Chance gegen die 49ers. Aber dass es dann so aussieht, hätte ich nicht erwartet. Kirk Cousins wirklich mit einem richtig guten Spiel und ja, der kann anscheinend doch wohl auch zwischendurch mal Primetime. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber die Division macht mich so ein bisschen kirre. Wo wir dann schon beim nächsten Thema sind, dem Durcheinandersein. Und das war, glaube ich, die Football-Welt auch nach dem Bills-Patriots-Spiel. Die Patriots gewinnen 29-25. Alter Falter, was war da los? 29 Punkte der Patriots, die waren schon tot geglaubt und irgendwie sind wir alle davon ausgegangen, dass die Saison gelaufen ist. Und dann passiert eben sowas. Gut, die Bills hatten jetzt mit Sicherheit auch nicht ihren besten Tag, aber man muss auch erstmal 29 Punkte machen gegen die Bills-Defense. Also ein richtig wichtiger Sieg für die Pats und eine schwere Niederlage für die Bills, die jetzt 4-3 stehen. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr das klare Signal Richtung Playoffs. Aber in der Division hat ja noch jemand verloren, der sich auch eigentlich schon für die Playoffs angemeldet hat, nämlich die Miami Dolphins unterlagen den Philadelphia Eagles. Auch die sahen nicht sonderlich gut aus. 31-17 ging es aus. Die Super-Power-Offense der Dolphins ist so ein bisschen auf Grund gelaufen gegen die Verteidigung aus Philadelphia. Gratulation, das sieht schon wieder mehr nach Super Bowl aus. Wenn ich jetzt die Ereignisse so ein bisschen zusammenrechne, dann entdecke ich da so einen kleinen roten Faden, der sich so ein bisschen durch die Saison zieht und uns alle vielleicht so ein bisschen auch hinters Licht führen möchte. Also ich fasse mal zusammen. Wir hatten hier so Geschichten wie Justin Fields, der kann ja überhaupt nichts bei Chicago. Weg mit dem, der ist ja furchtbar. Ich weiß, der hat jetzt am Wochenende nicht gespielt. Aber was war, nachdem alle auf Justin Fields rumgehackt haben? Das Spiel danach hat er abgeliefert. Auf einmal sah der aus wie ein richtiger Franchise-Quarterback und man hätte denken können, der ist doch der richtige Mann für den Job. Weiter geht's mit den Minnesota Vikings. Bei denen hat man auch gesagt, naja, gut, die haben jetzt da gegen Chicago gewonnen. Gegen Chicago kann ja jeder gewinnen, ist ja lächerlich. Und was passiert? Minnesota schafft es, die 49ers zu schlagen. Zu Hause, aber trotzdem. Also da merkt man schon, je mehr man auf irgendwem und auf irgendeiner Mannschaft rumhackt, umso mehr kommt dann doch danach als Reaktion. Weiter geht's mit Mac Jones und Bill Belichick. Auch genau das Gleiche. 2 Spieltage lang heißt es, Bill Belichick muss weg. Die größte Niederlage seiner Karriere bei den Patriots. Danach die nächstgrößere Niederlage bei den Patriots für Bill Belichick. Furchtbar, furchtbar. Der ist zu alt, der kriegt das nicht mehr hin. Und Mac Jones, der kann auch nichts. Alles furchtbar und alles schlimm. Die Patriots sind im Eimer. Und was ist die Reaktion darauf? Man gewinnt gegen die Bills. Und das nicht ausschließlich mit einer tollen Defense, wie wir ja die ganze Saison über sagen, wie toll die doch ist, sondern mit einer funktionierenden Offense und dem Franchise-Quarterback Mac Jones, den wir alle tot geglaubt haben. Also total irre. Das Gleiche auch in New York mit den Jets. Tja, da habe ich mitgemacht. Zach Wilson, furchtbar gespielt. Und dann schafft man es, gegen die Eagles zu gewinnen. Gut, das war dann doch eher die Defense, aber Zach Wilson hat dann doch auch zumindest zwischendurch mal einen kleinen Anteil daran gehabt. Den kann man auch nicht komplett totreden, beziehungsweise wenn man das tut, dann folgt die Strafe auf dem Fuß. Das ist so der rote Faden, der sich so durchzieht. Und wirklich anders sah es bei den Pittsburgh Steelers auch nicht aus. Matt Canada, der Offensive Coordinator, wurde gescholten und beschimpft. Der kann ja nichts und das läuft alles nicht. Auf einmal macht man immerhin 24 Punkte und gewinnt auswärts gegen die Rams. Und das war mit Sicherheit auch kein Geschenk vom Team aus Los Angeles, sondern die Reaktion auf zu viel Kritik am Offensive Coordinator Matt Canada. Und dann passiert sowas eben gerne mal. Ich finde das ja eigentlich total schön, weil man daran sieht, dass die Liga eben lebt und dass das nicht so ein starres Konstrukt ist, wie jetzt in der Bundesliga, wo dann doch irgendwie vorher schon klar ist, wer Meister wird, sondern dass eben alles so ein bisschen organischer ist und die Einflüsse von außen eben auch innen etwas machen. Und zwar sichtlich etwas machen mit den Spielern, mit der Motivation, mit dem Kampfesgeist. Und ich glaube, wenn du Footballspieler in der NFL bist, dann hast du auch eine gewisse Mentalität, bei der dich Kritik eher anspornt, als dass du dadurch gebremst wirst oder an dir selber zweifelst. Das ist ja immer diese Ego-Geschichte, die ist da manchmal vielleicht doch ein bisschen zu gut entwickelt, aber in solchen Fällen mit Sicherheit mehr als hilfreich. Was ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist, die AFC East ist auf jeden Fall noch nicht gedeckelt, genauso wenig die NFC North, da scheint irgendwie noch ganz viel möglich zu sein. Wenn man sich dann ein bisschen weiter umschaut, stellt man schon fest, dass man so die ein oder andere Mannschaft wahrscheinlich abhaken kann. Mir ist es immer noch ein absolutes Rätsel, wie die Raiders gegen die Packers gewinnen konnten. Es ist einfach absolut grausam, wie die gegen Chicago gespielt haben. Aber andererseits ist es mir auch ein Rätsel, wie Green Bay gegen Denver verlieren konnte, weil die sind ja auch kein richtig tolles Team, muss man ja auch leider zugeben. Beim Division-Spiel der Chargers gegen die Chiefs in Kansas City sah es am Anfang in der ersten Hälfte noch so aus, als ob das ziemlich ausgeglichen ist. Beide Mannschaften 17 Punkte, also alles vollkommen im grünen Bereich. Wurde dann aber in der zweiten Halbzeit doch ziemlich deutlich, wer mehr im Tank hat. Nämlich bei den Chargers ging dann irgendwie so ein bisschen die Energie flöten und Kansas City hat dann noch 31-17 gewonnen. Übrigens der gleiche Punktestand wie in Philadelphia gegen Miami. Das ging auch 31-17 aus. So, das waren jetzt aber genug Zahlen für heute. Und wenn ich die Week 7 zusammenfassen müsste, würde ich das mit einem einzigen Play machen. Das fand ich, hat so ein bisschen den Wahnsinn wiedergegeben, dem wir an diesem Wochenende ausgesetzt waren. Nämlich das Spiel der 49ers gegen die Vikings von Montagnacht. Da gab es folgende Situation. Die 49ers hatten den Ball in der gegnerischen Hälfte auf der 36-Yard-Linie. Und es war der 3. Versuch und 1 Yard. Also kurz vor dem Two-Minute-Warning. Und naja, die Kommentatoren haben es gleich gemerkt, wir haben es auch alle gemerkt. Die 49ers wollten die Vikings ins Offside locken und somit das automatische First Down bekommen und eben im Zweifelsfall die Two-Minute-Warning mitnehmen und danach den Versuch dann doch ausspielen, falls es nicht klappen sollte. Eigentlich überhaupt gar nicht blöd. Aber wenn du dann die Spieler der gegnerischen Defense durchzählst, was dann auch die Kollegen vom Fernsehen gemacht haben, und auf die Zahl 8 kommst, dann ist das ziemlich dämlich, den Versuch nicht auszuspielen, uns einfach drauf ankommen zu lassen. Also das fand ich schon wirklich ziemlich bezeichnend für den ganzen Spieltag, weil das einfach Wahnsinn ist. Also nur 8 Spieler auf dem Feld zu haben, ich glaube, das war so ziemlich der größte Fehler, den Minnesota bei dem Spiel unterlaufen ist, und der wurde im Endeffekt auch einfach nicht bestraft. Gut, die 49ers haben in dem Drive dann einen Touchdown gemacht, das war alles vollkommen in Ordnung, aber einfach diese Situation, die fand ich schon ziemlich irre, muss ich sagen. Und ehrlicherweise habe ich ein bisschen lachen müssen, weil ich nicht wusste, welche von beiden Mannschaften gerade mehr auf der Leitung steht. Das war irgendwie das Gefühl des Spieltags. Je mehr man weiß, umso weniger Ahnung hat man. Also auf jeden Fall ziemlich amüsant. Dann habe ich noch gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, aber da gibt es so lustige Statistiken, wie das war, als Chase Claypool bei den Steelers gespielt hat und wie sich die Steelers danach entwickelt hatten, als er weg war, also Losing Record, und als er weg war, wurde es dann ein Winning Record. Dann ist er zu den Chicago Bears gekommen, die hatten dann ein Losing Record und kaum haben sie ihn weggegeben, gewinnen sie auch wieder. Und kaum ist er bei den Miami Dolphins, verlieren die eben auch und haben dann mit ihm in der Zeit einen Losing Record. Fand ich irgendwie total witzig, als ich das gelesen habe. Und man spricht da vom Claypool-Fluch. Ich bin froh, dass ich den Mann bis jetzt noch nicht persönlich kennengelernt habe. So viel zur vergangenen Spielwoche. Week 8 steht schon wieder direkt vor der Tür. Das geht immer schneller, als man denkt. Wir reisen diesen Donnerstagnacht ins Highmark Stadium, also das Heimstadion der Buffalo Bills, die dort die Tampa Bay Buccaneers empfangen. Und eigentlich sollte das eine ganz klare Sache sein. Ich habe natürlich auch wieder das Orakel befragt und das sagt ganz klar, zu 83% bin ich mir sicher, dass die Buffalo Bills gewinnen. Ist doch ganz klar, die sind favorisiert. Und ja, das hätte ich zum Anfang der Saison gedacht, das hätte ich dann so nach ein paar Spieltagen vielleicht nicht mehr gedacht. Und jetzt gerade weiß ich eigentlich überhaupt nichts mehr. Vor Saisonbeginn war ganz klar, die Bills, die sind stark, und die Bucks, bei denen weiß man überhaupt nicht, was man bekommt. Gerade mit Baker Mayfield wissen wir ja gar nicht, wo es hingeht. Während sich im Laufe der Saison das jetzt dann doch ein bisschen eher rauskristallisiert hat, dass die Bucks doch deutlich stärker sind, als man zu Anfang gedacht hätte. Naja, bis es dann doch wieder abwärts ging. Und bei den Bills war es ähnlich, da hat man gedacht, die sind stark. Dann ging es wieder ein bisschen runter und jetzt im Moment ist man da, glaube ich, schon auch so ein bisschen auf dem Tiefpunkt. Man steht 4-3 und es wäre natürlich eine absolute Vollkatastrophe, wenn man da 4-4, also even, stehen würde. Damit rechnet, glaube ich, kein Fan, und bevor da noch mehr Tische kaputt gehen, sollte man da, glaube ich, demnächst die Kurve bekommen. Das heißt, an Motivation fehlt es bei dem Spiel bei beiden Mannschaften mit Sicherheit nicht. Die Bucks wollen positiv werden, was ihren Rekord angeht, während die Bills wollen nicht ins Ausgeglichene fallen. Drücken wir es mal so aus. Ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, mir auch noch ein paar Statistiken anzuschauen. In der Offense sind die Bills immer noch erstaunlicherweise auf Platz 5. Gefühlt ist das für mich eher so gerade noch Top 10. Also hätte ich nicht gedacht. Während bei den Bucks da relativ wenig geht, auf dem 26. Platz. Also recht ungefährlich offensiv. Das war in den letzten Spielen vor allen Dingen zu merken. Während auf der Defensivseite die Bucks auf jeden Fall die Nase vorn haben. Da ist man auf dem 11. Platz. Und das fühlt sich auch so an. Das sind auf jeden Fall selten High-Scoring-Games. Das erklärt die Statistik auf jeden Fall. Während die Defense der Bills gerade auf dem 22. Platz rumdümpelt. Also irgendwo im schlechteren Nirgendwo. Wichtig für mich zu erwähnen ist auf jeden Fall noch, dass das Team aus Tampa Bay, was das Rushing angeht, vor allen Dingen ein richtiges Problem hat. Da ist man im Moment auf dem 31. Platz. Das ist eine Katastrophe und macht das Team natürlich auch deutlich ausrechenbarer für die gegnerische Defense. Das letzte Mal, als die zwei Teams aufeinander getroffen sind, war im Dezember 21 und die Tampa Bay Buccaneers haben das Ding gewonnen, 33-27. Aber wie wir ja alle wissen, hat zu der Zeit da ein gewisser Tom Brady noch gespielt. Und naja, dass der den Unterschied machen kann, wissen wir ja nur wirklich alle. Zur defensiven Statistik gehört aber auch noch die andere Seite der Medaille. Nämlich zum einen, dass die Tampa Bay Defense gerade mal 16 Sacks aufs Brett gebracht hat, während bei Buffalo das immerhin schon 25 sind. Wie wir ja vorhin gesehen haben, ist die Buffalo Defense so generell nicht so wahnsinnig toll. Aber wenn man 25 Sacks generieren kann und die gegnerische Mannschaft im Laufspiel doch eher schlecht als recht unterwegs ist, dann sagt mir das, dass sich Baker Mayfield, also wenn er denn überhaupt spielen kann, der ist im Moment gerade questionable, und die Tampa Bay Offensive Line auf ein ziemlich ungemütliches und vielleicht auch schmerzhaftes Spiel einstellen können. Bei den letzten 6 Aufeinandertreffen beider Teams sind die Bucks 4-mal als Sieger vom Feld gegangen, während nur 2-mal die Buffalo Bills gewinnen konnten. Was die nächsten 2 Spiele der Buffalo Bills angeht, ist das so ein bisschen ambivalent. Erst muss man in Cincinnati gegen die Bengals ran. Da wissen wir im Moment natürlich noch nicht, wie die Bye Week so verknuspert haben, ob die denen gut getan hat oder eher nicht. Obwohl ich prinzipiell denke, Joe Burrow wird die auf jeden Fall nicht geschadet haben. Und in der Week 10 darf man zu Hause die Denver Broncos empfangen. Und ja, sind wir mal ehrlich, das sollte eine lösbare Aufgabe sein. Tampa Bay wiederum hat in den nächsten 2 Wochen in der 9. Woche Houston vor der Brust auswärts. Die sind ja deutlich stärker als erwartet. Und in der Woche 10 gibt es dann noch die Tennessee Titans, die man zu Hause empfängt. Das sollte man aber eigentlich für sich gewinnen können. Was das Spiel angeht, habe ich auf jeden Fall ziemlich die Hosen voll, muss ich gestehen. Irgendwie kann man sich damit, glaube ich, nur lächerlich machen. Wenn man auf die Bucks tippt, ist man irgendwie ein bisschen seltsam drauf. Und wenn man auf Buffalo tippt, dann kann man auch ganz schön enttäuscht werden und steht später als ziemlicher Idiot da. Ich entscheide mich bei dieser Partie aber für den konservativen Weg und sage, die Buffalo Bills fangen sich jetzt endlich mal und schaffen es knapp, sich gegen die Tampa Bay Buccaneers durchzusetzen. Bei den Bucks fehlt mir im Moment einfach so ein bisschen die Variabilität. Ich glaube, das ist mein Problem damit. Da ist man aufs Passspiel angewiesen. Mal sehen, was Baker Mayfield macht. Der hat ja auch Sahnetage und dann weniger. Und okay, Josh Allen auch. Der dreht dann einfach durch und wirft den Ball halt irgendwo hin. Hauptsache weit weg und mal schauen, wer ihn fängt. Aber ich glaube, da ist im Kader einfach doch deutlich mehr Kreativität vorhanden. Vor allen Dingen, weil man eben doch auch mal laufen kann. Während das bei dem Team aus Tampa Bay eigentlich besser nicht versucht wird. Und für euch noch kurz zur Info, nachdem letzte Woche ganze 6 Teams in der Bye Week waren, ist die Bye Week der Week 8 nicht existent, denn kein Team hat Pause und alle müssen spielen. So viel dazu, jetzt aber weiter zum Gewinnspiel. Ich habe gestern ausgelost, vielleicht hast du es bei Instagram gesehen, und habe den glücklichen Gewinner unserer schicken Football-Lampe erzogen, erlost, wie man das auch immer nennen mag. Und bevor ich jetzt den Namen des Gewinners enthülle, möchte ich mich bei euch allen nochmal bedanken, bei denen, die mitgemacht haben, aber auch bei denen, die nicht mitgemacht haben, kurioserweise, denn natürlich hat nicht jeder Football-Freunde, die er da markieren möchte, verstehe ich vollkommen. Ich finde es total klasse, wie viele Menschen mir jetzt schon geschrieben und wie viele Menschen schon zugehört haben und Feedback geschickt haben und dabei helfen, dass dieser winzig kleine Podcast vielleicht ein kleines bisschen größer wird. Also danke für den Support, die Nachrichten, die Rückmeldung und alles, was so Tolles in den letzten Wochen passiert ist. Ich habe wirklich sehr viele richtig gute Gespräche geführt und viel Feedback bekommen. Das finde ich wirklich richtig, richtig toll. Also Hut ab an die ganze Football-Community. Ihr seid wirklich toll. Und jetzt aber, bevor ich es jetzt hier noch länger rauszögere, der Gewinner unseres Gewinnspiels nennt sich bei Instagram TobyBlack_96. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst natürlich von uns noch eine Nachricht und dann müsstest du innerhalb der nächsten paar Tage Post bekommen. Viel Spaß mit der Lampe. Schick uns gerne mal ein Bild, wie die sich bei dir so im Zimmer in der Wohnung macht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und euch allen nochmal danke fürs Mitmachen. Danke für die Unterstützung. Euch allen eine schöne Restwoche und wir hören uns hoffentlich alle am Sonntag wieder.